Dann offiziell moin moin. Wir haben gestern aufgehört mit dem Problemchen MMU. Ihr erinnert euch, wir müssen die MMU dem Gast irgendwie vorgaukeln. Wir kriegen mit, wenn er mit CR3 irgendwas versucht anzustellen. Ja, und dann haben wir gesagt, wenn er CR3 setzt auf seine neue Tabelle, dann durchwühlen wir die Tabelle, passen die Tabelle an und dann lassen wir ihn machen und machen die Tabelle in der Zwischenzeit read-only. Oder nicht nur read-only, sondern ganz weg, damit er auch die getürkten Werte nicht sieht. Und wenn er was dran ändern will oder wenn er es wieder lesen will, dann knipsen wir die Tabelle wieder aus oder zumindest einen Teil von der Tabelle und switchen da immer hin und her. Es gäbe eine ganz andere Variante. Hat jemand noch eine ganz andere Idee, wie man das machen könnte? Also ein Problem der ganzen Geschichte ist halt jetzt, wir müssen die Tabelle immer hindrehen und wir müssen sie wieder zurückdrehen. Wir müssen sie wieder hindrehen, wir müssen sie wieder zurückdrehen. Je nachdem, ob er sie jetzt nutzen will oder ob er sie lesen, schreiben will. Da könnte man sagen, naja, warum jetzt mal hin und wieder hinten? Dann nehmen wir doch einfach eine zweite Tabelle. Wohin führt uns die Idee? Man könnte das als Shadow Table bezeichnen. Das ist also, hat im Prinzip die gleiche Struktur. Also wenn die echte Tabelle 10 Einträge hat, dann hat die Schattentabelle auch 10 Einträge, nur sehen sie halt ein bisschen anders aus. Was würde das heißen?
Dass man uns zumindest bei einem Wechsel, nämlich wenn das kleine System lesen zugreifen möchte, dass man uns in die Richtung einfach die Shadow Table an die Stelle kopieren, wo er lesen möchte und dann die Werte rausgeben und solange er nichts da drin verändert, kann man danach gleich wieder ganz normal ohne neu überprüfen die alte Tabelle für die Adressierung und sonst was wieder benutzen.
Aha. Also sagen wir mal, er hat uns gegeben eine Tabelle, die baut er sicher in seinem Speicher auf mit den entsprechenden Pointern drin und er sagt, da möchte ich meinen CR3 draufsetzen. Was machen wir dann?
Dann kopieren wir eben die Shadow Table, die Werte, die er meint, dass es separat sein müssten oder wie es für ihn aussehen müsste, kopieren wir eben vielleicht in MMU.
Vielleicht meinst du das Richtige, ich verstehe es nur falsch. Also das ist das, was er uns gibt. Wir haben ihm ja Speicher gegeben und in dem Speicher, da beschreibt er eine Tabelle und er sagt, da möchte ich CR3 draufsetzen. Also das ist jetzt hier Gast. Also vielleicht meinst du das Richtige?
Dass wir jetzt daraus dann uns die Tabelle zusammenbauen, also Code überprüfen.
Genau. Und das jetzt eben in einer Schattentabelle, also nicht die modifizieren, sondern wir nehmen sozusagen den Speicher, den der Host hoffentlich noch übrig hat und bauen im Prinzip die gleiche Tabelle nochmal auf. Also von der Form her sieht sie identisch aus. Wenn hier zwei Einträge drin sind, die hier drauf verweisen, dann sind es hier auch genau die zwei Einträge an den entsprechenden Stellen. Hier steht natürlich jetzt ein Pointer auf die Tabelle, hier steht ein Pointer auf die Tabelle. Ja, und nun setzen wir das CR3 nicht dahin, sondern CR3 zeigt jetzt auf die Tabelle. Gut, einen Vorteil hast du schon genannt. Wenn der Gast jetzt da drin liest, Zum Beispiel, wenn jemand einen Malloc macht und er sucht jetzt die nächste freie Page, dann kann er hier drin wühlen und suchen und machen und tun. Kann er gerne tun, kein Problem. Wie schaut das mit den anderen Operationen aus, die wir ja sonst auch noch so haben?
Ja, wenn er verändert, können wir erstmal wieder so lange ändern. Dann müssen wir uns markieren, okay, für unser CR3 müssen wir halt irgendwie mal kurzfristig invalidieren oder zumindest die entsprechenden Einträge, wo er modifiziert hat. Und uns zumindest merken, im Moment dürfen wir das nächste Mal nicht gleich so wieder verwenden. Können ihn erstmal komplett ändern lassen und wenn er das im nächsten Lesezugriff wieder machen möchte, dann müssen wir nochmal wieder komplett durchwühlen. Wenn wir machen, müssen wir eine Standardtabelle.
Okay, sagen wir mal, er will ändern. Er will hier einen Eintrag reinschreiben. Dann, wie kriegen wir das mit? Page Vault, Write Protected. Ja, jetzt könnten wir sozusagen den Eintrag gleich übernehmen. Wir simulieren die eine Instruktion. Da haben wir schon gesehen, naja, man kann das natürlich auch drauf addieren, man kann es reinschreiben, man kann es wegodern, man kann es mühsam. Was war gestern die Lösung? Welche Tabelleneintrag invalidieren wir?
Ja, den, auf den man was verändert. Oder halt, beziehungsweise, jetzt, wenn er jetzt an der Tabelle was verändert, dann müssen wir halt im Page Directory Basisregister den Eintrag.
Ja, okay, was könnte man, also wenn wir merken, den ändert er, was können wir dann da reinschreiben? Richtig reinschreiben wird mühsam, ne? Da müssen wir sämtliche Befehle nachmachen. Zum Beispiel. Ne? Also wir schreiben einfach eine große Null rein. Die Seite gibt es nicht.
Es gibt uns schon mal den Vorteil, dass wir nicht die ganze Tabelle dann durchforsten müssen, sondern nur diese einzelnen geänderten Einträge später.
Ne? Jetzt können, also jetzt haben wir ja normalerweise was Falsches eingetragen. Er hat ja irgendwie eine sinnige Page eingetragen. Jo, wann merken wir, dass wir was Falsches eingetragen haben? Wenn er jetzt die Page-Tabelle nutzt und jetzt auf den die Adresse oder die Page, auf die die Adresse zeigt, benutzt, dann kriegt er ein Page-Fault. Ja, und dann gucken wir mal nach, war das jetzt eigentlich ein berechtigter Page-Fault, ja oder nein? Und dann werden wir merken, bei uns steht eine 0, bei ihm steht inzwischen auch was anderes. Okay, dann hätten wir ihm wohl was geben sollen. Dann können wir gucken, was hat er dann reingeschrieben. Umrechnen, da reinschreiben und sagen, okay, mach weiter. Wenn wir natürlich merken, hier steht wirklich auch eine 0 drin, er hat eine 0 reingeschrieben und kriegt einen Page-Fault. Dann sehen wir, bei uns steht eine 0, da steht auch eine 0. Ja, er durfte eigentlich auch gar nicht. Dann lassen wir ihn auch weiterlaufen, geben ihm allerdings das Signal, du mach mal Page-Fault-Behandlung. Jo, also so kann man ihm Seiten eintragen. Wie tragen wir ihm Seiten aus? Naja, wir haben ja eigentlich eine Seite ausgetragen, ne? Wir haben ja gar keine eingetragen. Sprich, wenn er eine 0 schreibt, wir sehen nur, er will da was reinschreiben, wir sehen aber nicht was. Und wir tragen eine 0 ein. Damit disablen wir sozusagen die Seite auch gleich.
Also decken wir beide Fälle ab
sozusagen. Haben wir Glück gehabt, fällt das sozusagen zusammen. Das wäre eine andere Methode. Ja, ist die jetzt besser? Ist die jetzt schlechter? Ist die jetzt schneller? Ist die jetzt... Wer bietet was?
Können wir vorstellen, wenn einzelne Einträge geändert werden, weiß, wenn er jetzt mehrere Änderungen gemacht hat in einer Seite und wir dann die immer einzeln erst mitbekommen, wenn er darauf zugreift und nicht wie vorher einen Rutsch diese ganze Seite überprüft haben, könnte es langsamer sein, aber das weiß ich jetzt nicht.
Ja, also wenn er dann, sagen wir mal, ein Programm startet, dann trägt er ja ganz viele Seiten am Anfang schon mal ein. Also im Wesentlichen, er trägt wahrscheinlich eine Page komplett voll, ne, für sein Programm. Wir kriegen für alle 1024 Einträge PageFault, tragen 1024 mal im Exception-Händler eine 0 ein, kriegen danach 1024 Exceptions, weil er ja immer auf nicht existierende Seiten zugreift. Ja.
Man muss auch fast gleich machen können, jedes Mal.
Ja, aber jetzt unabhängig von schnell oder langsam, ist es anders überhaupt möglich? Also ich meine, ich weiß ja nicht, wenn jetzt also durch irgendwelche komplizierten algorithmischen Operationen sich den Tabelleneintrag ausrechnet, ich weiß ja nicht, wann der fertig ist. Das heißt, ich kann ja nicht im Host einfach hergehen und sozusagen den, also meine Tabelleneintrag setzen, weil es ja unter Umständen, bevor er das oder so ein Zwischenergebnis vielleicht gar nicht gültig ist.
Ja, eins kann man machen. Also wenn er den nullten Eintrag schreibt, schreibe ich in den nullten eine Null, fertig. Wenn er den ersten schreibt, ja, dann steht der Nullte richtig drin. Habe ich ihn ja machen lassen. Dann kann ich sozusagen, wenn er den ersten schreibt, das weiß ich ja noch nicht, was er schreibt, dann kann ich den ausnullen, aber ich kann den ersten oder den Nullten übernehmen. Okay.
Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber man kann sie nicht offen lassen.
Also was man rein theoretisch machen könnte, ne? Also wenn man dann im PageFault-Händler ist, dann kann man sich die gesamte Page mal angucken und kann alles schon richtig drehen, was drin steht. Bloß den einen Eintrag, den man jetzt abgefangen hat, okay, den weiß man nicht. Soll heißen, man kriegt jetzt zwar 1024 Page-Faults hier beim Eintragen, aber man kriegt nicht hinterher 1024 Page-Faults bei jedem Eintrag einzeln mal gucken. Oder ähnliche Variante, man kann zwar immer, wenn er hier was einträgt, trage ich hier Nullen ein, aber wenn ein Page-Fault auftritt in einer Seite, dann gucke ich mir die gesamte Seite an. Also sprich, wenn das Programm, sagen wir mal, losläuft, fängt am Anfang an und braucht die ersten Pages, naja, dann gucke ich nicht nur die einzelnen Einträge an, sondern den Rest von der Page dann vielleicht auch noch. Ja, kann man sich vorstellen, da kann man auch so ein bisschen drin rum optimieren. Könnte noch was gehen. Was wir noch nicht bedacht haben, ja, wir kriegen ja ein Page-Fault, wenn er hier drauf zugreift. Aber wenn man also dann diesen Page-Fault nutzen wir, um das da zu ändern. Aber deshalb ist hier noch nichts eingetragen. Irgendwann mal Read-Write machen, sonst wird er nicht fertig. Ne? Wenn ich die aber read-write setze, dann kriege ich nicht mehr mit, was er danach für einen Unschwung treibt.
Umgekehrt, wenn er es dann immer Page-Faults kriegt, könnte es sich wahrscheinlich auch irgendwie wundern, oder?
Na, die sieht er nicht. Mit dem Page-Fault kehrt er ja über den Exit-Mechanismus erstmal zum Hypervisor zurück und der Hypervisor kann dann den Page-Fault sagen, behandle ihn selber oder er kann sagen, ignoriere mal.
Ich meine, theoretisch kann natürlich der Host das, was der Gast einträgt, aus dem Code-Segment des Gastes lesen, aber das ist wahrscheinlich nicht der...
Dann müssen wir wieder 593 Befehle nachmachen, ne? Das wollen wir nicht. Dann können wir eigentlich diese ganze Hardware-Geschichte knicken. Dann müssen wir sämtliche Befehle doch wieder in Software nachmachen. Mit den Fehlermöglichkeiten und so.
Kann man als Host den Gast sozusagen Single-Steppen lassen? Also ich schreibe in 3 rein oder ich setze einen Hardware-Befehl.
Ja, manche CPUs können das, nicht alle. Das Verfahren hatten wir gestern. Nö, was man machen kann, wenn er da reinpinselt, kriege ich es mit. Und dann sage ich mir, na, die Tabelle kenne ich nicht. Weg. Und dann kann er da malen und malen und malen, solange er lustig ist. Wenn er dann allerdings mal darüber zugreift, dann merke ich, ich kriege einen Page-Fault. Und dann gucke ich meine Tabellen durch und dann sehe ich in meiner Tabelle, da steht doch gar kein Eintrag drin. Hätte da einer drin stehen sollen? Ach ja, da steht einer. Okay, also muss ich da eine Tabelle dranhängen. Dann kann ich in die Tabelle reingucken, was steht denn da jetzt drin? Ach, da stehen die Einträge drin. Okay, die Einträge mache ich im. Kann es weitermachen. Allerdings, wenn ich die Tabelle anlege, read only. Wenn er wieder dran rumfummelt, wegschmeißen, read write. Das ist so ähnlich wie gestern, ihr erinnert euch, wir hatten entweder war die Page Read-Write oder sie war zum Benutzen. Jetzt haben wir so ähnlich. Jetzt haben wir sie Read-Only und benutzbar. Oder wir haben sie Read-Write und nicht benutzbar. Also das sind sozusagen die zwei Varianten, die es dann gibt. Entweder benutzbar oder Read-Write, das war gestern. Oder heute benutzbar und Read-Only oder Read-Write.
Wäre jetzt noch hierzu eine Idee, ob das eine Optimierung wäre, wenn man diese Tabelle nicht komplett wegschmeißt, also wenn er anfängt zu modifizieren in unserem Host-System, sondern dass man davon nochmal eine Kopie anfertigt, also nochmal eine dritte, nochmal eine weitere Schattenkopie hat und dann wir da den Page vollkriegen, okay, schauen, ob wir uns das vorher mal noch gespeichert haben, ob das nochmal einen irgendwie Zeitgewinn bringen könnte oder ob man sagt, ach, man berechnet nochmal die komplette Page neu und.
Also jetzt hier 1024 Einträge zu durchwühlen, das geht ja vergleichsweise blitzschnell. Okay. Die ganze Tabelle, wenn man jetzt mehrere Threads hat, zwischen denen man hin und her schaltet oder mehrere Prozesse, da bringt das natürlich eventuell mehr, wenn ich schon ganze Bäume habe. Dann sind es ja nicht nur 1024 Einträge, sondern dann sind es ja, oh, keine Ahnung, eine obere Tabelle mit 10 Untertabellen und jede der 10 Untertabellen hat 1024 Einträge. Irgendwann wird es dann teuer. Ja.
Also wenn einer von den oberen Ästen rummodifiziert, wird es dann das sparen können, wenn man.
Zum Beispiel, wenn er einfach schlicht CR3 auf den nächsten Prozess umschaltet. dann wäre natürlich ganz schick, man hätte dann noch eine passende Tabelle. Jo, also wir sehen, okay, wir haben jetzt zwei verschiedene Versionen, gestern eine, heute eine. Bei dieser haben wir gesehen, ja, der Gast kann im Prinzip readmäßig immer darauf rummachen, auch wenn er sie benutzen darf und er kriegt die richtigen Werte. Also zum Beispiel OpenBSD wird da relativ gut von profitieren, weil, haben wir ja gestern schon, naja, der durchsucht seine Tabellen nach freien Seiten, wenn jemand einen Malloc aufruft. Da wäre das gestrige Verfahren teuer, ne? Erstmal alles wegschmeißen, hinterher wieder neu mappen, zu teuer. Also ist das Verfahren besser, oder? Naja, kein Vorteil ohne Nachteil. Der Nachteil schlicht und ergreifend, ich brauche natürlich die ganzen Tabellen noch einmal. Speicherplatz schlicht und ergreifend. Was jetzt bei einem Thread, ne, keine Ahnung, 5 Seiten, 10 Seiten, 100 Seiten, vergiss es. Aber wenn man natürlich viele Threads hat, viele Prozesse, und wie du schon richtig sagst, naja, man sollte dann auch die Tabellen, wenn es geht, ein bisschen aufbewahren. Intel sagt, naja, 4 mal CR3 wäre schon ganz neckisch. 4 mal die Tabellen, okay, geht vielleicht noch. Naja gut, irgendwann ist aber dann trotzdem mal Ende der Fahnenstange, weil man einfach immer mehr braucht. Und auch das Suchen natürlich, wo habe ich denn die Tabelle von vorgestern, habe ich die noch irgendwo? Da muss man dann irgendwann sagen, naja, dann irgendwann schmeiße ich es einfach weg. Ich bewahre mir die letzten 10 Stück auf, habe einen kleinen Cache, in dem Cache suche ich nach CA3, passend. Naja, ich muss mir einmal die Tabelle merken, aber ich muss mir natürlich noch dazu merken, wenn ich mir die Tabelle merke, muss die entsprechende physikalische Page read-only sein. Muss man natürlich auch noch merken. Es könnte ja auch sein, es läuft ein anderer Prozess, aber der modifiziert von einem anderen die Page-Tabellen. Was zum Beispiel bei parallel laufenden Threads in einem Kontext, wenn ein Thread einen Malloc macht, dann alloziert er im Prinzip für alle Threads Speicher. Oder, naja, ein typischer Fall, wenn einer einen Fork macht, naja, ein Fork generiert eine Tabelle für einen anderen oder umgekehrt beim Exit, da existiert dann noch das Kind und Papa räumt das Kind weg. Da haben wir immer so einen Thread, der vom anderen die Tabellen ändert. Also müssen wir uns die Info noch mitmerken. Jo, und das ist einerseits ein bisschen Verwaltungsaufwand und natürlich entsprechend Speicherplatz. Das Schönste wäre natürlich, man kauft sich die entsprechende MMU, die diese doppelte Umsetzung kann. Das wird natürlich viel helfen, dann hat man diesen ganzen Aufwand nicht. KVM hat, also ich muss gestehen, also KVM habe ich mir mal angeguckt vor 2-3 Jahren, aber die haben da schon seitdem mächtig dran rumgeschraubt. Also damals haben sie, wenn ich das mich recht erinnere, versucht, das Verfahren hier zu nehmen, also mit den Shadow Pages, beziehungsweise wenn die CPU das hardwaremäßig bietet, das zu nutzen.
Also schon das
Variante. Also das ist einfach die schnellere. Also bei OpenBSD mit dem, was wir gestern gemacht haben, nee, das ist zu teuer. Da dauert ein Malloc dann einfach zu lang. Jetzt frag mich nicht, also ich meine, er bewahrt ein paar Pages, paar Page-Tables auf. Frag mich jetzt aber nicht, wie viele. Eine Handvoll wahrscheinlich. Jo. Das war die MMU für die hardwarebasierte Virtualisierung. Mini-Resümee, hardwarebasiert, alles flutscht. I.O., gut, da kriegen wir halt entsprechend sozusagen unsere Callbacks, dass wir unsere I.O.-Geräte aufrufen können. Kein Problem, kostet halt ein bisschen Zeit, aber die CPU kann ja nicht unsere Platte nachmachen. Sie kann sich selber nachmachen, aber nicht was Externes. Also da kommen wir nicht drum rum. Bei allem anderen haben wir gesagt, was innerhalb der CPU abgeht, kostet uns nichts. Eventuell die MMU. Ja, und die MMU, das ist leider doch ein ganzer Haufen, wenn man nicht die, wenn auch nicht das auch noch in der MMU hardwaremäßig mit eingebaut ist. Ja, und dann könnt ihr euch ausrechnen, was das performancemäßig bringt. Da kann man sich ziemlich schnell überlegen. Also alles, was mit Rechnen zu tun hat, super. I.O., naja, kostet halt ein bisschen. Und viel MMU kostet auch mehr. Also MMU-Geschichten sind in dem Zusammenhang sozusagen das teuerste.
Hardware-mäßig gibt es aber noch keine Angebote, dass die CPU selber irgendwelche Befehle vom Client abfängt und eigenständig an einer vorher definierten Befehlsabfolge ausführt. Und dann sich im Kontextwechsel zum Hypervisor spart und da eh nur eine Kleinigkeit machen muss und dann wieder zurückwechselt, dass man diese Kleinigkeit irgendwo als
so eine Art Interrupt-Händler. Statt dem Interrupt zu machen, macht er die und die Befehle. Ja, Problem, also was anderes macht er ja nicht. Ne? Er macht einen Exit, dann macht er ein paar Befehle und macht wieder ein Resume oder und der Kontextwechsel, na gut, das Problem ist, der Kontextwechsel ist irgendwie nötig. Man muss nicht notwendigerweise alle Register pushen und poppen. Aber ein paar braucht man natürlich, sonst kann man irgendwie keinen Code ausführen. Wenn man bei Intel Code ausführt, dann werden fast immer die Flex verändert. Also die müssen schon mal gesichert werden. Wenn man dann ja in dem anderen Kontext ist, beispielsweise muss man ja zurückschalten hier irgendwie in... Ja, hier darf ich ja an die Page nicht rankommen. Hier, ja, wenn ich dann diesen Befehl ausführen will, dann muss ich an die Page drankommen. Soll heißen, auch die MMU muss irgendwie geändert werden. Gut, also hier wird letztendlich das CR3 dann wirklich umgesetzt. Von dem Host-Kontext auf den Gast und wieder zurück. Wenn ich da dran will, dann muss natürlich auch die Segmentierung passen. Soll heißen, hier habe ich eine Segmentierung, die muss ich erstmal wieder auf Halde legen. Ich muss hier wieder umschalten auf zum Beispiel so ein 4G-Segment. Ja, und damit hast du einen Kontextwechsel im Wesentlichen. Ne? Ja. MMU, Segmentierung. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Man hat sozusagen zwei Registersätze. Und das eine Bit, ich bin im virtuellen oder im Gastgeber. Dieses eine Bit entscheidet, welchen Satz von Registern ich nehme.
Also ich gebe zu, das Ganze läuft langsam sicher in die Richtung, ich habe zwei CPUs.
Na, du hast zwei Zustände, aber nur ein Rechenwerk, eine Pipeline. Könnte prinzipiell gehen, ja. Wenn man sich die Definition anguckt von Intel, AMD, der Definition kann man es auch nicht ansehen, wie es jetzt wirklich unter der Haube implementiert ist. Es wäre möglich, das auch wirklich so zu tun. Gut, wie ist gemacht? Also von der Idee her, wenn ich ein VM, so ein Startaufruf, entweder ein Reset oder ein Mach weiter, dann übergebe ich praktisch einen Kontrollblock, sage ich mal, wo im Prinzip der Zustand vom Gast drin steht, Speicherbereich. Und dann rattert die Kiste und wenn er zurückkehrt, ist in dem Speicherbereich wieder sein aktueller Zustand drin. Und ich bin wieder im Gastgeber. dieser Speicherbereich heißt, ja, ich setze vorher sozusagen einen Pointer drauf, aber ich darf nicht selber die Bits und Bytes in diesem Speicher ändern, sondern dafür gibt es extra Instruktionen, denen man dann wieder sagt, ja, gib mir mal das fünfte Bit, gib mir mal das 97. Byte.
Das heißt, das sperrt dann den CPU auch wieder irgendwie noch im Hintergrund diesen Speicherbereich, oder?
Ja, wahrscheinlich kannst du schon drauf rumfummeln, aber es...
Sollte es nicht, nicht, weil es wieder sehr abhängig sein kann vom Prozessor und sonst was.
Wenn es so gekapselt ist, dass ich jetzt den Speicherbereich selber nicht anfassen darf, sondern ich nur Instruktionen benutzen darf, die so tun, als ob, die könnten natürlich dann auch jetzt nicht den Speicherbereich nutzen, sondern sie könnten dann, so wie du sagst, einfach einen zweiten Satz von Registern beschreiben oder lesen. Und nur wenn ich dann den...
Wir nur an dieser Stelle einblenden, in Anführungszeichen.
Und er ist dann da eingeblendet, beziehungsweise der Speicher, der dahinter liegt, wird nur dann gebraucht, wenn ich jetzt zur nächsten virtuellen Maschine umschalte. Dann müsste natürlich der Satz von Registern in meiner CPU dann doch mal irgendwie entspeichern. Und dann könnte man natürlich sagen, okay, dann kippt er ihn in dem Moment, wo ich den Pointer umsetze von einer virtuellen Maschine auf die andere. Dann speichert er seine Register und lädt die vom nächsten. Dann hätte er diese Kontextwechsel nur... Ja, wenn ich praktisch von einer virtuellen Maschine auf die andere umschalte, aber nicht, wenn die virtuelle Maschine so ein Exit und Call so ein Hin und Her macht. Das, also von der Beschreibung her könnte das auch so sein, dass die CPUs das wirklich in Registern halten. Und das wäre natürlich schick, dann wäre ein Exit und ein Resume, das kostet dann, das ist ein Bit umsetzen und die Sache ist, war es. Na gut, und die Pipeline flaschen, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das sind dann nicht.
Vielleicht auch noch spendieren. Wenn man
den Register dupliziert, das wird sicher halt teurer als. Also jetzt als CPU-Hersteller.
Intel hat ja relativ wenig CPU-Register. Das wäre jetzt so teuer nicht. Es ist ein bisschen schwierig, das mit diesem Pipeline-Flash hinzukriegen.
Pipeline duplizieren lohnt sich wahrscheinlich.
Ja, dann hast du ja wirklich zwei CPUs dann. Kannst du auch einen echten PC daneben stellen, das bringt es dann irgendwann nicht mehr.
Wenn die ganzen SSE und AVX-Register und so dann auch doppelt handeln, dann sind es wahrscheinlich auch wieder gar nicht so wenig.
Man kann natürlich auch so einen Mittelweg wählen, beispielsweise die FPU, und da sind auch die SSE-Geschichten drin, die muss man ja extra anschalten, dass sie funktioniert. Und Linux und Co., die machen es auch so, die ist erstmal abgeschaltet. Und wenn jetzt ein Kontextwechsel kommt und ich sehe, die FPU ist abgeschaltet, dann brauche ich den Kontext auch beim Kontextwechsel nicht sichern. Nur wenn irgendein Prozess die Floating Point Unit braucht, da mal was reinschreibt, damit rechnet oder so, ja, dann kriegt sie erstmal so einen Trap, wie heißt der? Emulation Trap oder so ähnlich, FPU nicht angeschaltet. Und dann wird sie angeschaltet und dann merkt Linux sich, das ist ein Prozess, der die FPU braucht. Und beim Kontextwechsel, okay, dann müssen wir diesen ganzen Zinnober treiben, dann müssen wir abspeichern den aktuellen Zustand und dann knipse ich sie wieder aus. Und so kann man das natürlich hier beim Kontextwechsel auch machen, dass ich den Zustand von der FPU nur dann speichern, wenn sie überhaupt an ist. Wenn sie nicht an ist, brauche ich auch nicht abspeichern. Und das spart einen Haufen Zeugs. Also hast recht, die SSE-Register, das ist dreimal so viel, zehnmal so viel wie die normalen Register.
Das heißt, die FPU wird eigentlich immer ausgeschaltet beim Kontextwechsel und dann sozusagen erst, wenn sie benutzt wird, muss man die Register vom vorherigen Prozess sichern.
Ja, dann werden die vom vorherigen gesichert und die neuen geladen. Ja. Das ist irgendwie so, wie heißt das, Lazy Evaluation oder so ähnlich haben sie es genannt im Linux-Kern. Solange man nur einen Prozess hat, der Floating Point macht, dann sind die Floating Point-Register, die werden gar nicht abgespeichert, gar nicht neu geladen, die bleiben dann immer. Ja, du kommst nicht dran, das Ding ist abgeschaltet, wenn dein Prozess drankommt. Ja. Und wenn du darauf zugreifst, ja, dann speichert er ab und lädt deine. Hm. Also Sicherheitsprobleme ist es eigentlich nicht. Also hauchzart ja, also du merkst damit, ob jemand anderes die FPU auch braucht.
Ob es länger dauert, bis ich es benutzen darf oder
genau.
Sofort
geht. Genau. Ich meine, damit kriegst du Informationen, die du vielleicht ja gar nicht wissen solltest. Braucht der andere die FPU, ja oder nein? Aber gut, das ist jetzt nicht so ganz dramatisch. Ne? Nee, gar nicht.
Also ich denke mal zumindest, wenn man irgendwie eine grafische Oberfläche hat.
Gar nicht. Also wenn ich meine tägliche Arbeit mache, ich meine wegen, ich bräuchte keine FPU.
Flash Player braucht das sicher die FPU.
Ja okay, so ein Zeugs wahrscheinlich.
Ja,
ja,
stimmt schon.
Also eigentlich nur die Programme, wo wirklich Floating Point drinsteht, beziehungsweise natürlich die mit SSE und so anfangen. Aber gut, SSE, wer macht SSE? Ja, Krypto so ein bisschen Grafik, wenn man sie dann selber händisch macht, sprich eine alte Grafikkarte und ein neuer Prozessor, was kaum vorkommt. Java weiß ich nicht. Java macht Just-in-Time-Compiling, keine Ahnung. Ne?
Ja, der neueste hat so ein paar Spezialsachen. So ein paar Bit-Operationen, die
man okay. also in der Praxis kaum jemand braucht die FPU. Von daher, also der Kontextwechsel hin und zurück, den könnte man schnell machen. Man könnte sagen, ne, SSE macht man vielleicht dann über den Speicherbereich. Und den sonstigen Kontextwechsel, die Register, da hat man einfach zwei Sätze von fertig. Jo, okay. Soll es das mal gewesen sein zur hardwarebasierten Beschleunigung? Das haben wir schon. Das haben wir auch schon. Da will ich hin. Neues Thema. Ganz neues Thema. Sogenannte Paravirtualisierung. Was ist das? Das Bildchen habe ich euch vor, na, jetzt schon 2 Monate her fast, mal gezeigt. Folgende Idee. Wir haben eine Hardware, keine Ahnung, ein PC. Darauf läuft ein Gastgeberbetriebssystem, zum Beispiel ein Linux. Auf dem Linux laufen Applikationen. Ja, und eine Applikation ist eine spezielle. Da läuft nämlich ein Linux mit wieder, oder sagen wir mal ein Windows mit, so wie ich es gemalt habe, 2 Applikationen drauf. Jo, und ich habe jetzt das Bildchen mal anders, weil dieses Gastbetriebssystem ist jetzt kein Originalbetriebssystem, sondern ein modifiziertes. Was ist da modifiziert? Naja, normalerweise hat das Gastbetriebssystem unter sich Hardware. Jetzt hat es unter sich nicht Hardware, sondern unter sich hat es jetzt ein Betriebssystem. Aber ein Betriebssystem stellt einem Speicher zur Verfügung, wie die echte Hardware auch. Ein Betriebssystem stellt einem Threads oder Prozesse zur Verfügung. Naja, die Hardware wird einem eine CPU geben. Also was rechnen ist. Ein Gastgeber stellt Signale zur Verfügung. Die Hardware bietet einem Interrupts. Das ist ja alles so ähnlich, ne? Kann man sagen. Und da sagen wir jetzt, naja, dann nehmen wir doch, sagen wir mal, ein Linux her und portieren das einfach. Wir portieren es jetzt nicht auf PC-Hardware und Sun-Hardware und MIPS-Hardware und ARM-Hardware, sondern auf Linux-Hardware. Klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch. Wie könnte man das hinkriegen? Also, erste, was klar ist, ist Supervisor-Instruktionen, geschützte, kritische Instruktionen gibt es nicht. Wir sind ja, also das, was da läuft, wie man hier sieht, ist eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Applikation. Hat die gleichen Rechte wie so eine Wald- und Wiesen-Applikation auch. Also so ein VI, GCC und Co. haben genau die gleichen Rechte wie dieses supportierende Betriebssystem. Ja, und wenn ich jetzt beim GCC oder sonst wo irgendwie ein In-B, Out-B reinschreibe, dann kriegt er sofort ein Protection Fault und Endstation. Also die gehen alle nicht. Jo, also die müssen wir alle ersetzen, wenn wir dann den Linux-Kern, sagen wir mal, portieren wollen. Jo, und was haben wir? Stattdessen, wir haben einmal die CPU im User-Mode. Also von der CPU können wir im Prinzip alles nutzen, was im User-Modus geht. Naja, da geht halt alles bis auf das da. Und die Supervisor-Instruktionen, die können wir jetzt ersetzen letztendlich durch System Calls. Wenn ich sage, ich möchte die Interrupts ausschalten, naja, Interrupts haben wir nicht. Stattdessen können wir vielleicht ersatzweise Signale nehmen. Ja, und Signale kann ich ausschalten, blockieren. Also statt einem CLI als Supervisor-Instruktion mache ich dann ein SIG-Block-Signal. Gut, und das, was zusätzlich noch geht, ich kann natürlich auf Speicher zugreifen. Jede normale Applikation hat natürlich auch Speicher. Jo, was haben wir an Supervisor-Instruktionen? Wir haben ja schon ziemlich mal durchgekaut. Also beispielsweise In-B, Out-B. Was machen wir damit? Also wenn wir jetzt ein Linux portieren wollen, dann haben wir irgendwo einen Plattentreiber, den müssen wir portieren. Und im Plattentreiber steht drin, ja, mit Out-B schreibt er ein Kommando in diesen Plattencontroller und mit In-B holt er sich die Daten, die gelesenen, dann ab. Wie ersetzen wir das? Letztendlich Read und Write als System Call. Gut, das gilt jetzt für die Platte, gilt aber natürlich für, sagen wir mal, die serielle Schnittstelle genauso. Da kann ich mit Out Zeichen versenden. Kann ich natürlich auch ein Write für benutzen. Jo, wir haben die Geschichte mit dem CA3, haben wir ja heute schon ein paar Mal gehabt. Er möchte CA3 umsetzen auf irgendwas. Was machen wir damit? Nicht ganz so einfach, kommen wir gleich noch genauer zu. CLI und SDI, habe ich gerade schon gesagt, so ein SIG-Block bzw. SIG-Unblock. Das wären in dem BSD die Aufrufe gewesen. Heutzutage nennt sich das, SIG-Proc-Mask. Ja, Push-Flag, Pop-Flag, ne, so ähnlich. Was machen wir hier mit LIDT? Genau, da sage ich, wo die Interrupts hingehen sollen. In diesem Fall müssen wir jetzt sagen, wo die Signale hinlaufen sollen. Gut, und das ist dann ein SIG-Action oder ein Signal-System-Call. Jo, was nehmen wir jetzt als was? Also Interrupts haben wir schon gesagt, nehmen wir Signale. Den Rest haben wir noch nicht. Speicher, physikalischer Speicher, das gucken wir uns gleich noch genauer an. Eigentlich müsste man ja sagen, ja, Speicher, wir haben noch Speicher, mach einen Malloc und dann hast du, was du brauchst. Das gucken wir uns gleich noch genauer an. Das geht so einfach nicht.
Umgekehrt nicht gleich kaputt gehen, wenn einer von unseren Applikationen Mist braucht. Wir sollten nicht Mist draufgehen.
Ne? Also da, ja, das gucken wir uns gleich noch genauer an. Interrupts haben wir schon angeguckt. Ja, was machen wir mit der Uhr? Naja, System Clock, System Timer gibt's. Also Sachen wie Get Time of Day, hier um die Uhrzeit nachzumachen oder so ein Uhrzeit-Chip nachzumachen. Und den Timer-Chip, den machen wir mit Set-E-Timer zum Beispiel nach. so ein Intervalltimer, dem kann man sagen, ja, nach so und so vielen Millisekunden hätte ich gern einen Interrupt oder ein Signal in diesem Fall. Damit können wir dann die Timer nachmachen. Also der echte Timer im PC, der läuft mit 1000 Hertz. Ja, dann sagen wir halt, im Intervalltimer nach einer tausendstel Sekunde hätte ich gern ein Signal. Geht. Jo, echter PC hat eine Konsole, sprich ein Grafikbildschirm irgendwelcher Art. Da können wir natürlich einfach das extern nehmen, wo unsere virtuelle Maschine drin läuft. Wir können es aber auch ein bisschen hübscher machen. Wir können natürlich auch ein GUI schreiben mit irgendeinem X-Fenster. Ja, und wenn er jetzt eigentlich auf seine Konsole malen will, dann haben wir einen Treiber für die Konsole. Und der Treiber von der Konsole, der ruft dann halt jetzt irgendwelche X-Kommandos auf. Netzwerkkarte. Socket. Also wenn jemand da Päckchen verschicken will, kann er gerne tun. Machen wir halt ein Socket auf und über den Socket verschicken wir. Geht das? Ja, genau. Also eigentlich die Netzwerkkarte verschickt ja nur ja, hier Steckdose, Netzwerkpäckchen. Aber die Netzwerkpäckchen, die kann ich über Sockets eigentlich nicht verschicken. Sockets kann ich immer nur aufmachen, ein TCP-Socket oder ein UDP-Socket. Genau, es gibt die RAW-Sockets, dann kann ich auch RAW-Netzwerkpäckchen verschicken, aber um einen rohen Socket aufzumachen, brauche ich dann Root-Rechte. Ja, okay. Also von daher, im Prinzip geht es zwar, Sockets zu verwenden, allerdings nicht ganz so einfach, also da müsste man dann Root-Rechte haben. Ja, die Soundkarte kann ich nachmachen. Ich habe dann irgendwie mein Puls-Audio oder wie heißen die ganzen Geschichten da? Alsa oder... Naja, ihr wisst, was ich meine. Und da gibt es ja irgendwelche Methoden, da mit Read und Write irgendwie Sounds auszugeben. Naja gut, damit kann ich im Prinzip auch eine Soundkarte, einen Treiber schreiben für eine Soundkarte. Ja, und benutze dann halt nicht eine echte Karte, sondern irgendwie Alsa oder irgend sowas. Jo, also In und Out ersetzen wir in den Gedrehtetreibern entsprechend, ja, haben wir schon gesehen, Read und Write, beziehungsweise wenn es dann in B, Out, B in einem Netzwerktreiber ist, dann ist es halt ein Send und Receive System Call. Bei Grafikkarten, da gibt es natürlich auch beispielsweise ein Out, B, um die Farben einzustellen. Da nehme ich jetzt kein Read und Write, da nehme ich kein Send und Receive. Ja, da nehme ich zum Beispiel irgendwelche X-Aufrufe. Ne? Wobei die X-Aufrufe unter der Haube dann letztendlich auch wieder irgendwelche Write-System-Calls sind, die an den X-Server-Kommandos schicken. Ja, und Soundausgabe so ähnlich. Irgendwie bei Alsa gibt es dann irgendwie ein Spiele diese Samples oder so, was ich hinschreiben kann. Unter der Haube ist es dann letztendlich auch wieder ein Write, was dann an dieses ALSA-System geht.
Was war jetzt mit dem CR3? Das haben wir jetzt.
Das kommt gleich noch. Da, jetzt. Naja, mitdenken ist ja nicht verkehrt. Ich kenne da Dozenten, die immer sagen, ja, das kommt noch. Und dann am Ende des Vortrags so, hä, kam das jetzt? Nö. Aber damit kann man natürlich immer schön Fragen abwürgen, wenn man sagt, ja, das kommt schon noch. Dann sind erstmal alle stille und die meisten haben es dann irgendwann vergessen. Ich habe es nicht vergessen, da kommt's. Also, was können wir machen? Wir müssen letztendlich ja das Move irgendwas nach CA3 nachmachen können. Ne? Beispielsweise beim Kontextwechsel müssen wir irgendwie sagen können, ja, die Seite... physikalische Page X soll jetzt an der virtuellen Adresse Y sichtbar werden. Und das geht jetzt mit malloc und free nicht wirklich. Mit Malloc kann ich ja noch nicht einmal sagen, wo jetzt Speicher sichtbar sein soll, sondern ich kriege dann einfach einen Speicherbereich und kriege gesagt, ja, da ist er. Aber ich kann nicht sagen, ich hätte ihn gern da. Und da gibt es in den, ja, glaube ich, in allen Unix-Varianten, wobei BSD und so zähle ich auch mal dazu, da gibt es einen mmap bzw. einen m-unmap System Call, die folgendes tun. Also ich kann sagen, ich möchte die Datei, die ich geöffnet habe, da habe ich einen File-Descriptor gekriegt von Open, da möchte ich die Seite, die an dem Offset beginnt, sehen an der Adresse in meinem Speicher. Gut, und die Länge, das wäre bei uns jetzt immer eine Page, 4K. Ich kann noch sagen, Protections, Read-Only, Read-Write und so weiter. Ja, hier steht zwar, und ich kann es auch angeben, ich kann Read und Write und Execute getrennt angeben, das sind 3 Bits. Plus die Hardware, da steht schon im Manual gleich dabei, ja, wahrscheinlich geht das eh nicht. Das Einzige, was beachtet wird, ist dieses Write-Only, Read-Only-Bit, so. Also dieses Write-Bit, das wird beachtet. Read und Execute kann sein, dass man lesen kann, obwohl das Bit nicht gesetzt ist und so. Ja, und dann gibt es noch Flex. Da kann man sagen, dass man die Datei sozusagen reinkopiert haben will in die Page. Oder dass die Datei, naja, dass ich den Inhalt der Datei 1:1 ändern möchte. Das wäre dann dieses Shared Flag. Und da ich das ja mit unter mehreren Prozessen immer wieder verwenden will, ich will ja nicht jedes Mal eine Kopie davon kriegen, muss ich da dann halt sagen, shared. Ja, normalerweise wird der mmap System Call so gebraucht, dass man hier 0-Pointer angibt. Das ist mir, sage ich, ist mir wurscht, wo das Ding sichtbar wird. Ne? Ich möchte die Datei im Speicher sehen. Ja, meistens ist der Offset dann auch 0. Ja, dann gibt man an, die Datei möchte ich ab 0 irgendwo im Speicher sehen. Das ist so der Standardfall eigentlich. Und dann kann ich mit Read und Write auf dem Ding rummachen. Wahlfreier Zugriff. Ganz neckisch für Datenbanken zum Beispiel. Hier können wir es recyceln. Wir können sagen, von der Datei irgendeine Page möchten wir an genau der einen Stelle im Speicher sehen. Und das Ganze gibt es auch wieder rückwärts. Dass ich sage, naja, das, was jetzt da gemappt ist, mit der Länge, schmeiß weg, brauchen wir nicht mehr. Soll heißen, dann würde er die Datei, die er jetzt in den internen Speicher irgendwie geladen hat, dann auch wieder zurück auf Platte schreiben.
Gibt es eine Möglichkeit, das ohne Schreiben zu bekommen? Also, falls man es nur raushaben will, aber der Inhalt eigentlich interessiert, gibt es dann
Es gibt insofern die Möglichkeit, als dass du hier das Gerät namens 0 öffnen kannst.
Okay, aber du musst es schon im Vorhinein wissen, dass du das nie speichern möchtest.
Ja.
Das später merkst du, okay, ich habe zwar was getan, aber ich brauche es jetzt doch nicht, dann...
Also so, was weiß ich, ich lade das in VI, mache lange dran rum und dann merke ich, oh, die Änderungen waren doof, und dann mache ich ein Quit. Nicht speichern, das geht nicht mehr. Also die Änderungen sind dann...
Das wäre jetzt nur eine Performance-Optimierung, wenn man sagt, okay, es ist jetzt eine Page, die mich eh nicht mehr interessiert, der alte Inhalt ist mir ja auch wurscht. Du musst das jetzt nicht ausnullen oder sonst was hinschreiben, auf Platte schreiben.
Nee, geht nicht. Das Einzige, du kannst hier eine entsprechende Datei in Anführungsstrichen angeben, beziehungsweise bei manchen wird es dann hier in die Flex reingeschrieben. Du kannst da bei den Flex kannst du noch neben dem Shared kannst du noch sagen anonym. Dann kriegst du anonymen Speicher, der gehört dann zu keiner Datei, sprich das ist einfach interner Speicher. So sind heutzutage auch die Malloc-Aufrufe gemacht. Ein Malloc ist nichts anderes als mappe mir mal irgendwo hin anonyme Seiten mit der Länge. Und dann kriegst du halt ein paar anonyme Seiten und wenn du hinterher ein Free machst, dann schmeißt du die einfach wieder weg. Die landen dann halt in keiner Datei. So ist das unter der Haube dann letztendlich auch gemacht. Jo, also die zwei System Calls haben wir. Und auch nur die zwei. Also alles mehr gibt es, was Speichermanagement angibt unter Linux, Unix, BSD und so. Da gibt es nicht mehr. Fertig. Wie können wir das jetzt nutzen, eine MMU nachzumachen?
Naja, das, also ich meine, dann haben wir halt unsere physikalischen Zeiten, sind dann halt eben Dateien auf Platte.
Ja.
Und dann muss ich halt irgendwie meine Tabelle traversieren sozusagen und die entsprechenden physischen Dateien an die virtuellen Adressen laden.
Ja. Dann dauert ein Kontextwechsel. 5 Minuten. Also wenn du einen Prozess hast mit, keine Ahnung, 10.000 Seiten und du möchtest den jetzt starten, das CA3 wird sozusagen umgesetzt auf die neue Page-Tabelle, 10.000 Seiten stehen drin, 10.000 System Calls.
Das jetzt
okay, Prinzip geht. Das geht auch, das macht er auch.
Dass man dann nicht, dass man halt am Anfang sich das, nicht den Speicher holt, okay. Beziehungsweise weiß ich noch nicht mal, ob wir dann eben tatsächlich eine Datei angeben müssen oder ob wir eben wirklich so eine anonyme Speicher uns holen können.
Das Dumme ist, wenn du anonymen Speicher anmappst, dann ist er weg.
Ja.
Dann ist auch der Inhalt weg. Sprich, du kannst die Seite später nicht neu mappen und kriegst den Inhalt nicht mehr wieder. Also wenn jetzt ein Kontextwechsel, beim Kontextwechsel, was weiß ich, du gibst die Seite frei, der nächste Prozess kommt dran und jetzt kommt dein erster Prozess wieder dran und jetzt möchtest du ihm die gleiche Seite wiedergeben. Nee, die ist weg. Gut, ist aber nicht so schlimm, das kriegt Linux oder so auch hin. Also wenn ich ein mmap aufrufe, ja, was macht er unter der Haube? Unter der Haube wird das Ding in die MMU eingetragen als not present. Aber er merkt sich, naja, wenn er darauf zugreift, dann soll die Datei da sichtbar werden. Und wenn er jetzt wirklich drauf lesen, schreiben, zugreift, er will sie doch, naja gut, dann muss ich ja doch arbeiten, dann wird die Datei, diese eine Seite von Platte in den Speicher gelesen. Und die MMU zeigt drauf, aber immer noch nicht Read-Write, sondern Read-Only. Soll heißen, wenn dann später jemand, also dann kann ich die Seite lesen und wenn ich danach ein M-Unmap mache, dann schmeißt er den Pufferinhalt einfach danke und weg. Wenn ich Schreiben drauf zugreife, dann kriege ich noch einen Page-Fault, dann merkt er, ach Mist, das Ding wird sogar auch schreibend gebraucht. Dann setzt er sich ein Dirty Bit und gibt mir ab dann die Seite Read-Write. Und wenn ich dann irgendwann mal ein NM-Unmap mache, dann weiß er, okay, die Seite habe ich mir als Dirty markiert. Ja, und dann wird sie irgendwann rausgeschrieben. Auch nicht sofort, sondern da ist immer so ein, ich weiß gar nicht, so und so viele Sekunden. Da gibt es so einen Buffer-Sync. Thread, weiß gar nicht, wie der genau heißt, der läuft alle Minute mal an oder so und schreibt auf Platte raus alles, was in der Zwischenzeit als dirty markiert worden ist.
Hat für uns den Vorteil, dass es möglicherweise, wenn wir am App sagen, dann wollen wir es ja nicht nochmal benutzen.
Ja, später vielleicht nochmal, ne? Wenn wir wieder drauf zurückwechseln beim Kontextwechsel.
Vielleicht noch so einen Caching-Effekt ergeben.
Jede Menge. Also vorausgesetzt mal, der Speicher, den wir uns da reinmappen, ist nicht größer als der Speicher vom Gastgeber. Dann ist alles im Cache und fliegt auch nie raus. Auch dieser Sync-Thread, der das ab und zu mal auf Platte schreibt, der schreibt zwar den Inhalt auf Platte, löscht dann aber nur das Dirty Bit, er schmeißt den Pufferinhalt nicht weg. Also ab und zu schmeißt er mal die Platte an, was er in unserem Fall sein lassen könnte, aber gut. Ja, das wäre vielleicht an dem Stelle schlecht. Gut, man kann natürlich sich jetzt auch Speicher beispielsweise aus dem TempFS nehmen. Dann kann er das in TempFS synken, da passiert eh nichts. Es ist ja schon im TempFS sozusagen im Speicher, also es ginge auch. Jo, also von daher, das M-Map geht blitzartig, weil es tut eigentlich nichts. Es trägt eh ein Page Not Present ein. Das M-Unmap geht blitzartig, weil es schreibt eigentlich gar nicht zurück. Es hat eventuell zwischenzeitlich mal das Dirty Bit gesetzt. Und ansonsten gibt es unter der Haube vielleicht noch ein paar Page Faults, wenn wir die Seiten dann hinterher benutzen. Bleibt aber der Overhead, es sind halt 10.000 System Calls. Also das eine, was man ahnen kann, ist, 10.000 ist zu viel. Das muss schon jeder ahnen. Ne? Das Problem ist ja, wir machen alle 1000stel Sekunden Kontextwechsel. 10.000 M-Maps in einer 1000stel Sekunde, das schaffen wir gar nicht. Soll heißen, wir sind dabei, einen Kontextwechsel zu machen, und wir sind noch nicht mal fertig damit, da kommt schon der nächste Interrupt und wir sollen schon wieder einen Kontext wechseln. Soll heißen, wir haben ihm zwar vielleicht, 10.000 haben wir nicht geschafft, aber vielleicht haben wir 1.000 Pages ihm gemappt. Und dann kriegen wir schon gesagt, nee, vergiss es, nächster. Also, selbst wenn wir dann nur 1.000 hätten machen müssen, hätte er die 1.000 ja noch nicht mal nutzen können, der Prozess. Weil da kam ja noch nicht mal dran. Also müssen wir ihm ja eigentlich, ja es würde reichen, wir geben ihm lieber nur 500 und die Nutzer dann jedenfalls auch.
Wir verkleinern die Blockgröße.
Umgekehrt, vergrößern. Die Pages werden größer, damit werden es weniger.
Okay, so, ja.
Das wäre eine gute Idee. Also, sagt ja keiner, dass Pages 4K groß sein müssen.
Gibt es irgendwie Programme, die davon ausgehen, außer dass sie ihren Speicher an diese Grenze ungefähr allein haben?
Ja,
größer sollte ja kein Problem sein.
Das Dumme ist, alle Linux-Programme gehen davon aus, dass es 4K sind. Alle.
Ja.
Warum alle? Weil sie letztendlich alle einen Malloc machen. Und Malloc macht ein M-Map und ein M-Map, da steht im Manual drin, das Length-Ding muss ein Vielfaches von 4096 sein. Und jetzt sage man mir ein Programm, was kein Malloc braucht. Oder anders gesagt, was keinen Speicher braucht. Man muss ja nicht mal Malloc nehmen, sondern wir haben ja gerade gesagt, das sind die zwei einzigen System Calls, die es gibt, um irgendwas mit dem Speicher zu machen. Stack, den verwaltet das Betriebssystem, das wird man noch nicht mal sehen. Das gerade ginge noch. Ja. Wenn du aber dann versuchst, Pi auszugeben mit printf, printf legt sich als erstes mal einen Puffer an, rums, geht schon nicht mehr. Also, lange Rede, kurzer Sinn, große Pages wären denkbar, aber dann laufen alle Applikationen nicht mehr.
Aber was geht da genau schief?
Also ich kann hier ja an, haben wir ja gerade gesagt, ich sage hier, ich möchte von der Datei von Offset 0 die ersten 4096 Byte an, irgendwo im Speicher sehen. Das kann mir das Linux dann nicht geben. Er kann mir nicht 4096 Bytes geben, wenn ich eine größere Blockgröße habe. Er würde mir dann geben, was weiß ich, 16K oder 1 MB oder so. Aber 4K kann er mir nicht geben. Aber wenn ich ihm sage, ich möchte nur 4K sehen, Read-Write, dann darf er mir nicht 1 MB Read-Write geben.
Das heißt, der Prozess kriegt wieder zu viel und möglicherweise Speicher, den er gar nicht sehen darf.
Genau.
Okay.
Ja, Sachen, die er nicht sehen will, nicht sehen darf, kriegt er möglicherweise zu sehen. Ja, und das ist natürlich K.O.-Kriterium.
Wie macht denn Software den Gast überhaupt System Call?
Du bist immer zu schnell. Das ist auch noch ein Thema, kommt auch noch.
Mein anderes Problem ist ja auch noch unabhängig jetzt davon, dass es so viele System Calls ist. Ich meine, wir können jetzt zwar diese Tabellen durchgehen und uns unsere virtuellen Pages merken, aber der eigentliche Code benutzt ja deswegen noch nicht unsere Hierarchie, die wir da aufbauen. Wir benutzen ja nach wie vor die echte MMU.
Ja, die echte MMU programmieren wir damit ja sozusagen. Wenn wir dem Linux sagen, ich würde gerne die Datei an der Stelle sehen, dann holt das Linux die Datei irgendwo in Speicher, in einen Buffer-Cache und mappt diesen einen Block vom Buffer-Cache an die Adresse, die ich gesagt habe. Und dann kann ich auf diese virtuelle Adresse schreiben, lesen, zugreifen und die Zugriffe landen dann in dem Buffer-Cache und das ist ja sozusagen die Datei. Das geht. System Calls gleich. Darfst mich dran erinnern. Jo, also 10.000 sind zu viel. Man könnte es, erste Idee, ändern, dass man sagt, naja, man nimmt halt nicht 10.000 Seiten a 4K, sondern man nimmt 10 Seiten a 4 MB. Das wäre natürlich 10 System Calls wäre ja kein Thema. Ja, aber alle Linux-Applikationen laufen nicht mehr. Wäre jetzt denkbar, man könnte natürlich die Linux-Applikation neu kompilieren und sagt dann immer, ja, nicht 4K, vergiss es, alles 4 MB.
Alle vielleicht sogar gleich auf dem Host-System kompilieren oder keine Ahnung.
Ja.
Es nur ein bisschen Sandboxing vielleicht machen.
Alle Leute schreiben hier 4096 rein. Eigentlich gibt es einen System Call namens getPageSize, den man eigentlich verwenden muss. Steht sogar in den Manpages. Macht aber keiner. Wenn man das täte, dann wird es funktionieren. Ne? Dann kann sich jede Applikation kann sich erstmal mit getPageSize die Größe holen. Dann weiß er, was man mappen kann und dann kann er sich überlegen, ob er die Datei, ob er eine Page, zwei Pages, drei Pages oder wie viele Pages er da gerne hätte. Okay, alle Leute schreiben da 4096 rein und denken nicht groß drüber nach. Vormaschinen glaube ich auch nicht, nicht, dass ich wüsste. Das ist an 1000 Stellen hart kodiert. Ja. Gut, in unserem Falle geht es auch nicht anders. Wir müssen 4K-Pages mappen, ne? Wenn wir eine echte CPU nachmachen wollen. Hier machen wir jetzt ja kein, muss man ja bedenken, hier machen wir ja keine CPU mehr nach. Hier machen wir nur noch, oder wir patchen das Linux so, dass es von Applikationssicht so aussieht, als wenn es ein normales Linux wäre. Gut, da würde sich jetzt das Interface an der Stelle ändern. Das will man natürlich eventuell nicht. Aber das wäre noch denkbar. Jo, also 10 System Calls a 4 MB wäre noch okay. 10.000, das wäre nicht okay. Aber jetzt haben wir schon gesagt, naja, dann müssen wir jetzt zwar nicht beim Kontextwechsel 10.000 Sachen machen, aber wir müssen jetzt 10.000 Programme ändern. Was noch unangenehmer ist. Noch eine Idee.
Ja. Trotzdem noch eine Frage. Also ich meine, wenn gut, das, damit schreibe ich sozusagen oder verändere ich auch direkt die MMU, also kann sozusagen Bereiche mappen. Aber was ich ja trotzdem habe, ist, dass das eigentliche System, das eigentliche Gastsystem ja nach wie vor in demselben Speicher ist.
Das kommt auch noch.
Also unter Umständen gibt es ja da Kollisionen sogar. Das könnte passieren.
Das heißt, wir brauchen eh irgendeinen Mechanismus, der uns wieder was einschränkt, wo ein Programm dann im Speicher Ruhform melden darf und wo nicht. Und dann, wenn wir solche Einschränkungsmöglichkeiten haben, dann können wir auch wieder mehr Speicher intern reinholen und können wir auch diese 4 MB-Blöcke machen und dem entsprechenden Programm dann so weit einschränken, dass es eben passt.
Weiß ich nicht. Kommt auch noch. Ihr habt schon 20 Sachen im Blick, die durchaus richtig sind, aber wir haben das eine Problem noch nicht einmal gelöst. Ja. Jo, folgende Idee. Es gibt, wenn ihr, sagen wir mal, ein PS aufruft, dann kriegt ihr immer eine Angabe RSS. Was ist RSS? Wer weiß es? Sogenannte Runtime Set Size. Das ist die Anzahl der Pages, die der entsprechende Prozess, der gerade angezeigt wird in der Zeile, in dem letzten Intervall gebraucht hat. Und es gibt noch eine Größe namens Size. Das ist die Anzahl der Pages, die ein Prozess alloziert hat. Aber Size ist normalerweise sehr viel größer als Runtime Set Size. Also die Prozesse haben vielleicht viel alloziert, aber im Moment rechnen sie auf 2 Pages.
Geht es darum, auf wie viel sie rechnen oder wie viel sie schon in der gesamten Lebenszeit benutzt haben?
Was sie im letzten Intervall benutzt haben. Okay. Und das Intervall, gut, das kommt jetzt auf Betriebssystem drauf an, irgendwo zum Beispiel eine Millisekunde. Also im Prinzip zwischen 2 Scheduling-Zeitpunkten von seinem Start, bis er wieder weggescheduled wurde, wie viele Pages hat er angepackt. Und die Zahl ist im Allgemeinen sehr viel kleiner als die Gesamtzahl der Pages, die er hat. Und auch generell allgemein eine relativ kleine Zahl. Also da steht häufig nur eine Zahl 20, 10, manchmal sogar nur 5 oder irgendwas. Ja, und das wäre jetzt die Idee, dass man sagt, ich mappe ihm nicht die 10.000 Pages, die er sich da alloziert hat, die braucht er eh alle nicht, sondern ich mappe ihm nur die 5, die er wirklich braucht. Die Frage, was braucht er denn? Das wäre eine Idee. Gut, das wäre so eine, vielleicht braucht er die, ich gucke mir die Vergangenheit an und hoffe, dass das auch die Zukunft sein wird.
Dass man irgendwie ein Array schreibt fortlaufend oder
ausliest. Das wäre dumm, ne? Dann wären es gerade die 5, die er gerade nicht mehr braucht. Die andere Variante ist einfach, was mappe ich ihm? Nix. Soll er mir doch sagen, was er haben will. Und dann so ähnlich wie hier, ne, da haben wir auch immer erstmal ganze Bereiche gekappt. Und erst, wenn er dann darauf zugegriffen hat, dann haben wir mal drüber nachgedacht, ach, was wollte er denn eigentlich von uns? Ach, die Seite braucht er, na gut, M-Map. Dann macht er 2 Schritte, rums, geht wieder nicht. Ach, er braucht auch noch die Page, na gut, M-Map. Auf die Art und Weise könnte man ihm so nach und nach, Häppchen für Häppchen, das geben, was er wirklich braucht. Und dann gibt man ihm, keine Ahnung, 5 Pages und dann läuft er erst einmal. Und dann ist wahrscheinlich die Zeitscheibe eh schon um. Und dann kommt halt der Nächste dran.
So, wie bekommt man das hin, dass das Programm nichts davon mitbekommt, aber man selber schon
nicht? Du kriegst ja ein, wenn er auf nicht gemappte Seiten zugreift, kriegst du ein Pagefault, beziehungsweise ein SIGSECV.
Das heißt, man hat halt einfach einen Signalhändler für so ein, okay.
Oh. Und unser Betriebssystem sieht das ja. Unser gepatchtes Betriebssystem kriegt dann ein SIGSECV und in dem SIGSECV kann er ja mal nachgucken, ach, was wollte er jetzt von mir? Ach, die Seite. Ach, die Seite kriege ich mit dem SIGSECV genannt, die fehlt. Und dann kann er gucken, ach, die Seite, da hätte das und das sichtbar sein sollen. Naja, dann mache ich mal ein MMAP und mache ein SIGRETURN. Kannst weitermachen. Ja. Geht. Ja, wenn er dann fertig ist, Kontextwechsel, was machen wir dann? Dann haben wir eben 5 Pages gemappt und die 5 Pages müssen wir halt wieder anmappen. Ja, bei BSD ist es so, da muss ich genau die 5 Pages, die ich gemappt habe, auch 5 Pages wieder anmappen. Bei Linux ist es so, da kann ich auch sagen, mach ein Unmap von 0 mit der Größe 4G. Welch Ratzeputz. Na gut, 4G darf ich nicht angeben. Ich habe ja mein Betriebssystem noch irgendwo, das sollte ich natürlich nicht wegschmeißen. Aber so prinzipiell Linux könnte auch wirklich alles wegschmeißen. Jo, dann müsste ich halt hier sozusagen den User-Bereich angeben. Die unteren 2G oder so User-Bereich, die kann ich mit einem System Call dann auch gleich wieder wegschmeißen. Jo, also Kontextwechsel könnte gehen. Mappen, anmappen, könnte gehen. Also eine MMU können wir damit nachmachen. Jetzt haben wir, du hast das glaube ich gefragt, oder machst du das auch, weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt mehrere Adressbereiche, nämlich wir haben ein Gastgeberbetriebssystem, wir haben die Gastapplikation, aber wir haben hier unten drunter liegen auch noch unser Gastgeberbetriebssystem. Und alle drei Teilbereiche brauchen irgendwie Speicher. Das Gastgeberbetriebssystem können wir nicht rausschmeißen, weil da brauchen wir ja zum Beispiel unser MMAP System Call von.
Das lässt sich wahrscheinlich auch nicht rausschmeißen, weil es ja im privilegierten Modus ist und wir nicht.
Genau, also ein MMAP, ein N-Unmap können wir alles rausschmeißen, bloß das sicher nicht. Jo, Gastbetriebssystem. Können wir wohl auch nicht rausschmeißen, ne? Das ist ja gerade das, was wir jetzt nachmachen wollen. Die Gastapplikation, na gut, die können wir rausschmeißen, neue laden, das geht. Also wenn wir dann so ein M-Unmap machen beim Kontextwechsel, dann würden wir praktisch den Bereich angeben. Den können wir dann ratzeputz einmal löschen. Den Bereich, was ist beim Kontextwechsel? Ja, der Bereich ist einmal gemappt. Und bleibt gemappt. Den brauchen wir auch nicht ändern. Jo, jetzt sieht man aber hier schon, das Gastbetriebssystem und Gastgeberbetriebssystem, die haben nicht die gleichen Adressen. Können sie auch nicht haben, weil sonst wäre nur eins von beiden im virtuellen Adressraum. Soll heißen, wenn wir dann das echte Linux portieren, dann müssen wir nicht nur die Treiber ändern, sondern wir müssen auch noch die Lage von dem Ding ändern.
Was heißt
portieren? Das normale Linux ist geschrieben für einen IBM-PC. Das, was wir haben wollen, soll ja jetzt nicht auf dem IBM-PC laufen, sondern soll auf Linux laufen. Da haben wir vorhin gesagt, wir müssen In-B-Out-B durch Read und Write und so ersetzen. Also da müssen wir dann die Treiber ändern und wir müssen den MMU-Teil ändern. Ja, und wir müssen auch noch dem Linker irgendwie sagen, ja, wenn er das zusammenlinkt, für andere Adressen bitte. Jo, was bedeutet das, dass das jetzt so im Speicher liegt? Das heißt zum Beispiel, Oracle läuft nicht mehr. Warum läuft jetzt Oracle nicht? Also sämtliche normalen Linux-Programme laufen einwandfrei. Kein Problem, kann ich euch irgendwann mal demonstrieren. Weiß ich nicht. Und die hätte er, die kann er ja kriegen. Naja gut, Root-Rechte natürlich jetzt im Sinne von Gastbetriebssystem. Die Gastapplikation kann nur System Calls machen. So wie eine ganz normale Wald- und Wiesen-Applikation System Calls machen kann. Und wenn ich das vom Gastgeber mit Root-Rechten starte, dann haben die System Calls mehr Rechte. Das kann ich machen, kann ich sein lassen. Okay, das ist
ein Beispiel dafür gewesen. Bräuchte ich ja vom Host-System Root-Rechte garantiert und kann ich nicht einfach mal so eben meine Gastapplikation simulieren und sagen, ja, hast du schon, auch wenn ich es jetzt nicht habe?
Das stimmt. Na gut, Oracle macht jetzt kein Netzwerk oder macht auch Netzwerk, wenn man will, aber das ginge auch ohne. Also ein Standalone-PC mit Oracle funktioniert. War nicht so der Standardfall, aber würde funktionieren. Nee, das Problem ist einfach, Oracle macht am Anfang mal ein MMAP-Datenbank in den Hauptspeicher. Uff, die Kleinigkeit von 2G. Der mappt sich einfach mal seine Image-Datenbank oder seine Datenbank, seine Index-Dinger in den Speicher. 2G rein damit, fertig. Damit er da dann schön wahlfrei darauf zugreifen können. Und das Problem ist einfach, 2G, da ist 0, da ist 2, da ist 3, da ist 4.
Laufen wir nicht auch schon in einem 2G-Bereich, wenn wir auch eine ganz normale Applikation von einem Host-System sind?
Ja, nein. Also das Linux, das Standard-Linux fängt bei 3G an. 3 bis 4G ist das Standard Linux, hat sprich 1G für sich, für die Pufferverwaltung, für was weiß ich alles, Platz. Naja, und wenn das echte Linux 1 GB braucht, dann müssen wir dem Gast Linux ja, eigentlich auch 1 GB geben. Naja, vielleicht ist er auch mit dem halben zufrieden oder so, weiß ich nicht, aber braucht schon ordentlich was. Soll heißen, der insgesamt 4 GB große Adressraum wird kleiner und kleiner. Standardmäßig, wenn das 1G ist, ist das auch 1G, bleiben 2 GB übrig. Ja, wenn Oracle sagt, er möchte sich gerne 2 GB von seiner Datei in den Hauptspeicher mappen, dann habe ich gehabt. Weil selber braucht das Oracle ja irgendwie, naja, irgendwie ein bisschen was oder Oracle auch ein bisschen mehr. Dann sind einfach dahinter keine 2G mehr Platz. Punkt. Gut, es ist die Frage, ob man unbedingt Oracle braucht, man kann ja auch was anderes nehmen, aber es zeigt auf jeden Fall schon mal eine Grenze von diesem Verfahren. Die Applikationen müssen sich einschränken. Gut, Sie merken es schon mal bei so einem MMAP, Sie merken es auch noch an was anderem. Stack, genau. Der Stack ist so definiert, dass er bei Linux immer unterhalb des Betriebssystems nach unten wächst. Also der Stackpointer, wenn die Gastapplikation losläuft, zeigt der Stackpointer dahin. Okay, in diesem Fall hätte der Stackpointer jetzt den Wert ungefähr 2G. Gut, die Argumente, die das Programm kriegt, sind noch auf dem Stack und das Environment ist noch auf dem Stack. Insofern ist es nicht ganz 2G, aber so ungefähr. Ja, wenn ich unter dem normalen Linux laufe, wäre der Stackpointer irgendwo hier bei knapp 3G. Also die Anwendung kriegt es mit. kriegt es definitiv mit, wenn es das wissen will. Einfach kriegt es mit. Jo, okay, also das sind schon mal zwei Probleme. Also man muss das Linux schon mal anpassen, dass es überhaupt in einem anderen Bereich läuft. Da gibt es an sich Stellen Änderungsbedarf. Ne? Beispielsweise, dass ich dem Linker sage, dass er es da hinlegen soll. Beispielsweise, dass ich dem Exec System Call sage, er soll den Stack Pointer da hinsetzen und nicht da und so. Ja, muss man halt machen. Und das Dumme ist, das kriegt halt der Gast mit. Das geht auf beispielsweise Spark-Prozessoren. Die haben einen getrennten Adressraum für Kernel und für User. Kann man hardwaremäßig so machen. Wenn er umschaltet von einem Adressraum in den anderen, dann sieht der Kernel den User-Teil nicht und der User-Teil den Kernel nicht. Hat natürlich den Nachteil, wenn jetzt der Kernel, was weiß ich, ein neues Programm starten will und entsprechend die Daten dem neu zu startenden Programm reinkopieren will, dann kann er es nicht mit Move machen, sondern er braucht da so einen User-Move oder beziehungsweise einen ULD oder UST, wie das bei Spark heißt.
Und ist mit dem 4GB gemeint, das, was dann die MMU macht?
Die MMU hat immer 4 GB, die sie verteilen kann.
Das ist wahrscheinlich das. Man kann ja auch in die MMU reingucken, was die gemappt hat, gegebenenfalls. Das kann auch wieder nochmal so eine Informationsquelle sein, oder? Oder muss ich das nicht weitergeben?
Das CA3 ist kritischer Befehl. Da kannst du im User-Modus nicht reingucken. Wobei, das wäre jetzt auch noch nicht so schlimm, weil im User-Modus, gut, ich als ganz normales Linux-User-Programm, selbst wenn ich reingucken könnte in das CA3, kriege ich eine Zahl genannt, die sagt mir aber gar nichts, weil das ist eine physikalische Adresse und woher weiß ich, wo ich hingemappt bin, woher weiß ich, wo jetzt die Page-Tabellen stehen, das sagt mir nichts, ich kann eh nicht drauf zugreifen, also das wäre jetzt kein Problem.
Und das, also normalerweise wird das Betriebssystem ja wahrscheinlich, also es wird ja nicht read-write den Prozessen eingeblendet, sondern wahrscheinlich irgendwie, wenn überhaupt, read-only.
Das wird gar nicht eingeblendet.
Gar nicht. Dann, das kann aber ja zum Beispiel das GastOS wieder gar nicht leisten, weil die Applikationen ja alle nur Threads sind. Das heißt, das GastOS bleibt eingeblendet.
Ist mir eine Folie gerade zu früh. Ich glaube, richtig erkannt. Das Betriebssystem hier, das kann sich schützen, weil es im privilegierten Modus läuft, kann es der MMU sagen, naja, die Seiten sind nur im privilegierten Modus zugänglich, der Rest immer. Das Betriebssystem läuft ja nur als User-Applikation. Das kann jetzt nicht sagen, ich möchte nur im privilegierten Modus sichtbar sein. Das macht keinen Sinn, da ist es nämlich selber nicht. Dementsprechend muss man sagen, ja, das Gast-Betriebssystem läuft im User-Modus, Gast-Applikationen laufen im User-Modus, also können die Gast-Applikationen auch den Kernel sehen. Und nicht nur sehen, sondern auch ändern, gegebenenfalls. Und da ist natürlich schon kritisch. Aber wenn man jetzt sagt, ist mir doch wurscht, ich möchte einfach nur auf meinem Linux-PC noch drei andere Linuxe laufen lassen. Was weiß ich, ich habe einen Debian-Linux, möchte aber mal SUSE ausprobieren. Dann kann ich einfach so einen zusätzlichen Linux-Kern starten und kann dann in dieser neuen Linux-Umgebung mal einen SUSE booten. Dann gehe ich mal davon aus, dass die SUSE-Applikationen keinen absichtlichen Blödsinn veranstalten, sondern nur auf von ihnen gemappten Speicher zugreifen. Dann merken sie ja gar nicht, dass das Betriebssystem da verwundbar wäre.
Ja, gut, für gutwillige Programme geeignet.
Genau. Wenn ich das wollte, ne, dass ich hier Protection habe, ja, dann brauchen wir irgendwie neue System Calls, dass jetzt das echte Betriebssystem dem virtuellen Betriebssystem irgendwie hilft, dass das Virtuelle sagen kann, naja, hier, wenn ich laufe, dann muss ich sichtbar sein, aber wenn ich jetzt die User-Applikation starte, dann blende mich bitte aus, irgendwas in der Art. Das ist aber mit einem normalen M-Map oder so nicht mehr zu machen. Man kann sich das versuchen, noch hinzutürken mit Segmentierung. Man kann natürlich hier Segmentierung sagen, Codesegment, ja, das Codesegment ist so groß, also die Gastapplikation kann da reinspringen unter Umständen, aber die Datensegmente sind alle so, dass sie auf 2G begrenzt sind. Dann kann die Gastapplikation nicht mehr lesen, schreibend auf das Gastbetriebssystem zugreifen.
Kann man die Segmente Register selber verändern, die
Gastapplikation? Nee, er kann ja nur über System Calls die LDT, GDT ändern. System Calls gehen ja aber erstmal an das Gastbetriebssystem und der kann sagen, nee, also so nicht. Also das könnte man noch hinfuppeln. Aber hat man natürlich den Nachteil, ja, wenn der jetzt einen System Call macht, dann läuft er zwar hier im Codesegment, aber das Codesegment kann erstmal eigentlich nichts tun, ne? Weil keine Read-Write auf irgendwelche Daten. Soll heißen, er muss als erstes mal wieder einen System Call machen, ändere mir mal meine Segmente, dass ich auch wieder auf mich selber lesen, schreiben, zugreife. Das wird dann performancemäßig irgendwann relativ teuer.
Und außerdem heißt es ja, dass wir dann irgendwelche Patches für das Host-Betriebssystem schreiben müssen, damit es dann überhaupt solche Sachen anbietet für den Kasten. Solche System Calls,
nur so die Segmente ändern, die System Calls gibt's.
Ja, gut.
Also es gibt so ein Modify LDT. Damit kann man in der LDT, in der Local Descriptor Table, neue Segmente anlegen, Segmente löschen, all sowas.
Ja, aber so, dass dann die Gastapplikation das nicht auch kann.
Das Thema hatten wir schon, ne? System Calls. Die System Calls, wenn hier ein Gast einen System Call macht, soll der natürlich nicht da hinten landen, sondern da vorne. Das ist noch ein anderes Thema. Das müssen wir, ne? Du erinnerst mich bestimmt. Das müssen wir noch hinbiegen. Das ist aber noch eine andere Baustelle. Jo, okay. Dann haben wir die Zeit schon wieder um. Jo, gibt es noch Fragen? Gut, dann sage ich Dankeschön. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Und nächste Woche Freitag ist dann um, was haben wir gesagt, 10.45 Uhr. Genau. Nächsten Donnerstag ist erstmal noch normal.
Ich könnte ja Donnerstag noch was sagen.
Ich hoffe, ich denke auch selber dran. Ja. Okay, Dankeschön.